Fragen an, der Interview-Podcast mit Frank Böbel.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Fragen an. Heute geht es um eine Organisation, die oft im Hintergrund arbeitet, aber eine zentrale Rolle spielt, wenn es um Zivilgesellschaft, Menschenrechte und internationale Solidarität geht. Adopt a Revolution. Seit über einem Jahrzehnt unterstützt die Initiative Menschen in Syrien, die sich oft unter extrem schwierigen Bedingungen für Demokratie, Selbstbestimmung und ein Leben in Würde einsetzen. Dabei geht es nicht um große Schlagzeilen, sondern um konkrete Projekte, langfristige Beziehungen und die Frage, wie echte Unterstützung von außen überhaupt funktionieren kann. Ich freue mich sehr, heute mit Sophie Bischof zu sprechen. Sie ist geschäftsführender Vorstand von Adopt a Revolution und gibt uns Einblicke in ihre Arbeit, in die Herausforderung internationaler Solidarität und in das, was oft übersehen wird, wenn wir über Syrien sprechen. Ich sage Hallo und herzlich willkommen, Sophie. Hi.
Hallo, ich freue mich, hier zu sein.
Ja, vielen Dank, dass du Zeit hast für mich. Und wir fangen mal ganz vorne konkret an. Wie bist du eigentlich persönlich zu Adopt a Revolution gekommen?
Ich habe 2010 angefangen, in Leipzig Arabistik zu studieren. Also knapp bevor in der Region diese ganzen Revolutionen ausgebrochen sind. Ich war vorher einmal über die Sommerferien quasi in Damaskus gewesen und hatte dann so ein bisschen angefangen, mich zu interessieren, vor allen Dingen auch für die Sprache. Und als dann diese Aufstände über Tunesien, Ägypten und dann eben irgendwann auch in Syrien angekommen waren, war ich in Leipzig, aber dadurch, dass ich eben vorher auch schon mal dort gewesen bin, hat mich das natürlich irgendwie sehr beschäftigt. Beziehungsweise, das war eben noch bevor es in Syrien überhaupt angekommen ist. Und dann bin ich in den Semesterferien, die ja auch traditionell auf das Frühjahr fallen, nochmal mit einer Kommilitonin nach Syrien gereist. Das war dann im März eben. Und war dann dort zufällig vor Ort, als die ersten Proteste in Dara, in Damaskus, in Homs ausgebrochen sind. Ich sprach zu der Zeit jetzt noch nicht so gut Arabisch. Das heißt, das war natürlich irgendwie auch alles ein sich so zu versuchen, von Information zu Information zu hangeln. Und es musste ja auch alles im Geheimen passieren und die Leute, mit denen wir vor Ort Kontakt hatten, die waren eben zum Teil auch schon vorher in oppositionelle Aktivitäten irgendwie mit verwickelt gewesen und dann auch ziemlich schnell auch sehr in Aufruhr oder hatten auch Angst, dass sie jetzt irgendwie direkt in der ersten Verhaftungswelle irgendwie vielleicht entwaftet werden. Ich saß auch in Homs im Hotelfoyer mit vielen jungen Menschen, die sich da jeden Abend getroffen haben, um sozusagen die Diskussion zu, die Situation zu diskutieren und dann immer, die Praxis war eben, dass man die Akkus auch aus den Handys rausnimmt, das kennt man ja auch so ein bisschen aus der linken Praxis, wenn man sich irgendwo trifft und nicht abgehört werden möchte. Und dann da trafen sich halt junge Menschen in dieser Hotellobby, haben alle ihre Handy-Akkus rausgenommen und man hat irgendwie versucht, darüber zu reden. Oder sie haben irgendwie darüber geredet, wann es jetzt auch in Homs losgeht, wie man mit der Situation umgeht, ob es gefährlich ist, ob es nicht gefährlich ist. Und so mit diesen Eindrücken und auch zum Teil Bekanntschaften, die ich dann halt vor Ort gemacht hatte, die dann auch relativ schnell aus zum Beispiel Damaskus rausgegangen sind, weil sie eben Angst hatten, bin ich halt nach Deutschland dann zurückgekehrt und die Proteste haben sich ausgeweitet und das konnte man ja noch alles so ein bisschen auch verfolgen natürlich übers Internet und das hat mich irgendwie alles dann sehr beschäftigt und ich war halt auch in dem gleichen Alter wie viele Leute, die ich vor Ort getroffen habe, die eben auch pro diese Proteste waren und die sich auch überlegt haben, ob sie sich trauen, sich daran zu beteiligen und die auf jeden Fall gegen das Assad-Regime waren und die sich irgendwie erstickt gefühlt haben in diesem Land und irgendwie das Gefühl hatten, es gibt keine Perspektive für sie persönlich, aber auch so als Land unter diesem Diktator. Und ich konnte das dann, nachdem ich dort gewesen bin, und man macht ja dann da auch so Erfahrungen selber, dass einem immer jemand vom Geheimdienst folgt oder so. Das war ja auch eine gängige Praxis bei Ausländern irgendwie in Syrien, dass wenn man wie einmal zu nah auch an irgendeinem Geheimdienst Abteilung, von denen es ja in Damaskus sehr, sehr viele gab, angekommen ist, dass man dann auch so einen Schatten hatte und so, war das für mich natürlich irgendwie sehr nachvollziehbar, warum Leute keine Lust mehr hatten, unter diesem Regime zu leben. Und ich fand es auch super mutig und war halt hyped. Und bin dann tatsächlich damals, habe ich halt alles gelesen, was man lesen konnte dazu und alles verfolgt, was man verfolgen konnte. Bin dann halt irgendwie über so eine Adopt a Revolution-Anzeige damals, glaube ich, das war so die erste, die sie dann geschaltet haben, in der Taz gestolpert und habe mich da quasi initiativ gemeldet und gesagt, so, ich war gerade auch da und bewegt mich und wenn ich irgendwas helfen kann, dann sagt Bescheid. Genau, das war Anfang 2012 und seitdem bin ich hier.
Ist ja krass. Warst du auch schon früher so ein politischer Mensch? Hast du dich schon früher so für Politik interessiert? Oder ist das erst mit deinem Besuch dort so ins Rollen gekommen?
Ich sag mal so, ich habe in der Schule in einer Punkband gespielt.
Ja.
Also in einer Frauen-Punkband. Und ich habe auch relativ erst später angefangen zu studieren, weil wir versucht haben, versucht dann so semi-professionell dieses Bandleben zu leben und haben uns mit schlecht bezahlten Nebenjobs durchgeschlagen und den Rest der Zeit irgendwie im Proberaum verbracht.
Ja.
Und ich meine, dann ist man natürlich eh auch in so einer Bubble von IOZs und antifaschistischen Jugendzentren. Und ich glaube, ich habe mich schon auch immer für so Fragen von Gerechtigkeit interessiert. Ja, ich glaube, Ungerechtigkeit ist irgendwie mich schon immer bewegt irgendwie. Kann ich mich da nicht so davon abgrenzen?
Ja, ja, finde ich cool.
Werbefreier und unabhängiger Podcast. Mit PayPal kannst du das unterstützen. Wie? Das steht in der Podcast-Beschreibung. Und jetzt geht's weiter.
Wie erklärst du jemanden, der noch nie davon gehört hat, in einem Satz, was Adopt a Revolution eigentlich macht? Wenn wir es Hörer haben, die zum ersten Mal von euch hören, wie kannst du das erklären, was ihr tut?
In einem Satz ist natürlich immer...
Ja, es dürfen auch zwei oder drei sein. Also wollen wir mal hier nicht päpstlicher sein als der Papst.
Ja, das wäre die hohe Kunst, wenn ich es wirklich in einem Satz schaffen würde. Adopt a Revolution unterstützt seit 2011 solidarisch, also einerseits natürlich mit finanziellen, also wir sammeln Spenden, die wir nach Syrien schicken, aber eben auch dadurch, dass man hier im deutschen Diskurs eben auch Stimmen aus Syrien hörbar macht und auch eine bestimmte Sicht auf Dinge aus Syrien, die eben aus einer eher progressiven Ecke kommen, hörbar macht. Unterstützt Adopt seit 2011 eben Zivilgesellschaft und die damals auch Demokratiebewegung, die es eben 2011 zu Beginn auch ganz klar gewesen ist. Und wir verstehen das eben auch so ein bisschen, es ist keine humanitäre Hilfe. Es geht auch nicht darum, irgendwelche Projekte jetzt umzusetzen und irgendwelche Schulen wieder aufzubauen, sondern es ist eben schon der Ansatz zu sagen, wir haben ein sehr großes Netzwerk von PartnerInnen-Gruppen vor Ort, mit denen wir halt zum Teil auch wirklich schon über 10 Jahre zusammenarbeiten und dann auch durch die verschiedenen Stationen, sage ich jetzt mal, die man in so einer Situation wie in Syrien eben durchlebt oder durchleben kann. Belagerung, Vertreibung, also in das Internal Displacement. Viele unserer PartnerInnen wurden mehrmals irgendwie innerhalb Syriens vertrieben und mussten dann immer wieder auch ihre Arbeit von vorne anfangen. Auch zum Teil natürlich haben wir Leute auch unterstützt, als sie sich entschieden haben, rauszugehen aus Syrien. Ja. Also der Ansatz ist eben eher zu sagen, man braucht was, man muss irgendwie langfristig auch an diesen Strukturen dranbleiben und diese Strukturen und diese Menschen unterstützen dabei, das zu tun, was sie in dem Moment auch für angemessen und richtig halten.
Ich hatte letztes Jahr die Luftbrücke Kabul hier. Die setzt sich dafür ein, Menschen aus Afghanistan rauszuholen. Du hast gerade gesagt, ihr unterstützt Leute, die rauskommen. Es gab es ja dieses Abkommen mit Deutschland und Afghanistan, mit den Helfern, dass sie rauskommen. Das funktioniert ja überhaupt nicht. Das ist ja eine Katastrophe. Reden wir nicht drüber. Wie ist das mit Syrien? Ist das ähnlich kompliziert, Leute da rauszubekommen, die raus möchten?
Aus Syrien aktuell und die letzten Jahre auf jeden Fall super schwer. Mhm. Genau, ich glaube, nach 2015 gab es ja einfach diesen krassen Shift in auch der deutschen Policy, sage ich mal, zu sagen, man baut auch die Türkei da als Blocker auf und gibt denen eben genügend Geld dafür, dass sie einem dieses Problem von Hals halten. Und das haben wir auch so erlebt. Also wo es eben 2014, 15 war es halt für Leute auch noch möglich, natürlich irgendwie unter beschissensten Bedingungen illegal über diese Grenze zu kommen zwischen Syrien und der Türkei. Und dann wurde man zum Teil auch beschossen. Man wurde auch zum Teil auf der anderen Seite festgenommen und wieder zurückgefahren direkt. Also das ist vielen Leuten passiert, die ich persönlich kenne. Aber es war eben, es gab eine Chance, und das hat einfach jetzt komplett also aufgehört über die letzten Jahre, das versucht auch eigentlich niemand mehr. Und auf dem legalen Weg sozusagen ist ja Deutschland eher gerade dabei, wir haben es ja gesehen mit Merz seiner Aussage, zu sagen, ja, wieso denn, ist doch alles jetzt stabil und sicher, jetzt können doch eigentlich die Leute zurückgehen, das heißt, es gibt jetzt auch wenn man über meinetwegen, also auch wenn ich die Argumentation falsch finde, zu sagen, man müsste jetzt in so einem Migrationsdiskurs besonders auf Minderheiten gucken, weil Syrien ist tatsächlich einfach für alle nicht sicher, weil es einfach ein Sicherheitsvakuum gibt. Es gibt kein Gewaltmonopol, es gibt keine Strukturen, es gibt keine Infrastruktur und so weiter und so fort. Aber selbst wenn man jetzt nur diese Frage sich anschaut, dann gibt es da, glaube ich, kein Interesse von deutscher Seite, jetzt Leuten es zu erleichtern, wenn sie besonders gefährdet sind, aus Syrien irgendwie rauszukommen.
Es tut mir leid, wir müssen später nochmal über Friedrich Merz sprechen. Es tut mir wirklich leid, aber wir kommen da einfach nicht drum rum. Wir kommen nochmal ins Hier und Jetzt. Wenn wir heute auf Syrien schauen, viele haben das Gefühl, dass so allgemeine Meinung, ja, der große Krieg ist ja vorbei. Aber so einfach ist das ja überhaupt nicht. Wie würdest du die aktuelle Situation in Syrien beschreiben, mit deinen Worten?
Die aktuelle Situation in Syrien ist halt unglaublich komplex und vielschichtig und es kommt einfach total drauf an, über wen sprechen wir, über welche Orte sprechen wir, wem hören wir auch zu, Leute, also auch zum Beispiel die verschiedenen, wir haben ja so 20 PartnerInnengruppen zum Beispiel, mit denen wir vor Ort arbeiten, die haben auch zum Teil sehr, sehr, sehr unterschiedlichen Blick darauf. Also da, auch da gibt es das breite Spektrum von zum Beispiel Partnerinnen in Sueda, die sich nicht sicher sind, ob sie wirklich langfristig sich vorstellen können, jetzt noch weiter in Syrien zu bleiben. Wobei ich auch sagen muss, dass das langsam nach dem Schock und dem Trauma von der Gewalt, die ihnen passiert ist, man langsam merkt, dass es auch da sich so ein bisschen wieder öffnet und Leute zumindest versuchen zu sagen, okay, wir wollen wieder gucken, ob es vielleicht doch die Möglichkeit gibt, dass wir mit bestimmten Leuten doch wieder Kontakt aufnehmen und versuchen, irgendwie wieder in den Dialog zu kommen. Bis hin zu ich glaube, niemand, also und dann gibt es gibt in Syrien auf jeden Fall auch eine große Gruppe der Bevölkerung, die diese Übergangsregierung jetzt gut findet, die sich auch von dieser Übergangsregierung vertreten fühlt. Es gibt eine große Gruppe in der Bevölkerung, die sich eben nicht von ihnen vertreten fühlt. Es gibt im ganzen Land einfach massive Probleme in Sachen Infrastruktur, wirklich durch alle Regionen hinweg aufgrund der unterschiedlichen Dinge, die da passiert sind. Also wenn wir in die Gebiete gucken, die eben oppositionsgehalten waren und dann in diesen riesengroßen Militärkampagnen mit russischer Unterstützung auch zurückerobert wurden, die halt komplett zerstört sind, also wo wirklich nur noch, wenn überhaupt, wie so Häusergerippe stehen und wo man erstmal auch, und die sind auch zum Teil zum Beispiel großflächig untertunnelt, weil man dann eben dazu gezwungen war, durch diese krassen Bombardierungen das nach unten zu verlegen, Krankenhäuser und so weiter und Schulen. Wir haben ja selber auch so eine Untergrundschule über viele Jahre unterstützt. Da muss man zum Beispiel auch erstmal mit der Statik gucken, wie kann man da überhaupt wieder draufbauen oder nicht und was muss man dafür alles machen. Also einfach Orte, wo klar ist, da wird jetzt in die nächsten 10 Jahre wahrscheinlich nach vorne, sehe ich da nicht, dass es möglich sein wird, dass da alle Leute hin zurückkommen. Dann gibt es eben die Regionen, die das Regime gehalten hat in seinem eisernen Griff aus Überwachung und Korruption, wo seit, also das ist schon so, ich bin ja dann direkt eine Woche nach Regimesturz auch nach Syrien geflogen, weil so lange drauf gewartet, also weil niemand mir das eigentlich das schon abgeschrieben hatte, dass das jemals wieder möglich sein wird. Und mein Eindruck war schon so, ja, wow, hier sieht es einfach nur genauso aus wie 2011, als ich das letzte Mal da war. Also es ist auch nichts passiert. Das Regime hat natürlich nicht investiert in irgendwas, sondern hat vor allen Dingen versucht, den Leuten irgendwie Geld in dieser Kriegswirtschaft noch für sich und diejenigen, die mit ihm verbündet waren, irgendwie da rauszuholen. Und dann im Nordosten hat natürlich die Türkei einfach massiv auch die Infrastruktur bombardiert. Und das ist dann so, dass man, wenn man dort hinfährt, ja, die Luft zum Beispiel ist einfach krass verschmutzt, weil es einfach keine regulären Strom mehr gibt und alles über Generatoren läuft und halt dann auch über diesen aus Plastik gewonnenen Diesel. Es ist extrem trocken, weil die Türkei ja seit vielen Jahren die Wasserzufuhr quasi abgekappt hat. Genau, also es ist einfach so, das ganze Land ist extrem strapaziert und es wird massive Unterstützung brauchen, um das wieder aufzubauen oder so. Ja, dort wieder auch eine Perspektive für Leute zu schaffen. Und gleichzeitig sind sehr, sehr viele Leute, die jetzt auch die ganzen Jahre dort auch ausgeharrt haben und sich auch zum Beispiel entschieden haben, eben nicht zu gehen, trotz der ganzen Umstände zwischen der Gewalt des Regimes, der Gewalt islamistischer Milizen, der schlechten Versorgungslage und so weiter eben gesagt haben, wie ich bin hier noch nicht fertig, dass es sehr, sehr viele Leute gibt, die jetzt auch dort was aufbauen wollen und denen das auch wichtig ist und die auch motiviert sind. Und also man spürt schon auch an vielen Orten so einen Tatendrang, jetzt irgendwie dieses Land, das irgendwie jetzt anzuschieben, dass es jetzt irgendwie losgeht. Und jetzt aus der Zivilgesellschaft oder aus einer aktivistischen Ecke gesprochen, ist die Situation, glaube ich, so, oder die Stimmung ist halt so, dass man man weiß, dass man sich mit dieser Übergangsregierung nicht einig ist über viele Fragen. Es gibt eine verbreitete Angst, dass es eben nicht Richtung Teilhabe und Demokratie geht, sondern dass einfach, also es wurde ja jetzt gesagt, es sind jetzt diese 4 Jahre Übergangsphase, 4 oder 5. Und danach soll es halt eben richtige Wahlen geben. Und es gibt viele Akteure in der Zivilgesellschaft, die denken, das wird wahrscheinlich nicht passieren in dieser Form. Und die Angst davor ist da. Und gleichzeitig sind viele Leute, mit denen wir sprechen, der Meinung, hey, es gibt trotzdem gerade total viele Räume, die so offen sind, in die man rein kann, wo man Einfluss nehmen kann. Es gibt auch an vielen Stellen ein offenes Ohr, gerade so im Lokalen, was weiß ich, mit der Gouvernoratsverwaltung oder so, da kann man halt auch hingehen. Leute werden auch gefragt nach ihrer Expertise. Und man kann auch Prozesse irgendwie anstoßen, die in so eine Richtung von mehr Teilhabe gehen. Ich glaube, ein weiterer Punkt ist vielleicht noch, diese Sicherheitslage ist halt einfach schlecht. Wir haben in Syrien auf jeden Fall jeden Tag irgendwie Todesfälle, ungeklärter Täterschaft häufig. Also es sind eben solche Assassinations, also so Tötungen irgendwie von einem Motorrad runter wird halt jemand erschossen und man weiß nicht genau, oder genau, es kommt dann immer drauf an, ist es ein Racheakt gezielter, wo Leute offene Rechnungen haben, ist es einfach so ein identitätsbasierte Tötungen oder Entführungen, wo man einfach sagt, okay, das ist jetzt halt eine alawitische Person und sozusagen in Sippenhaft für dieses Regime wird die Person jetzt halt irgendwie, muss die jetzt herhalten für meine Rachegelüste. Es gibt aber auch eben diese ganzen alten kriminellen Strukturen, also zum Beispiel Entführungen waren schon unter dem Regime ein extremes Problem, weil die verschiedenen Geheimdienstabteilungen des Regimes eben, also wie hat das Regime auch so lange überlebt, ist es ja damit, weil Syrien war ja sanktioniert, ne, von den USA, auch von Europa. es hat eben auch dadurch überlebt, dass es eben allen seinen Anhängern erlaubt hat, mit allem, was sie möchten, Geld zu machen und sozusagen sich darin frei zu bewegen. Und ein Teil waren halt zum Beispiel sowohl Inhaftierungen, einfach random Leute inhaftieren und eben dann von der Familie fordern, so wenn ihr jetzt irgendwie, wenn ihr $10,000 habt, dann kann die Person auch wieder freikommen. Aber auch Leute zu entführen und Lösegeld zu erpressen. Also Kriminalität war einfach ja auch unter Assad einfach ein riesiges Problem. Und man muss sich auch überlegen, dass das jetzt alles Strukturen sind, die quasi kein Income mehr haben. Ne? Also so, die müssen sich jetzt auch irgendwie überlegen, wie sie weitermachen. Deswegen, das ist so diese Gemengelage. Und es sind überall Waffen natürlich noch. Sehr viele unterschiedliche Akteure, Milizen, Einzelpersonen, Individuen hatten in Syrien Waffen. Die Regierung hat halt so einen Erlass gemacht, ne, dass wenn man irgendwie durch einen Checkpoint mit einer Waffe fährt, dann wird dir die Waffe abgenommen. Aber du kannst natürlich ja nicht in jedes Haus reingehen und nachgucken, ob Leute Waffen haben.
Puh, das hört sich wie ein riesiges Puzzle an. Ziemlich viele Stellen. Hier kocht es ein bisschen, da brodelt es immer noch ein bisschen. Aber um was mal positiv rauszuholen, du hast gerade gesagt, es öffnen sich Räume, wo man so ein bisschen reingehen kann. Wo siehst du aktuell so die größten Chancen für gesellschaftliche Veränderung? Ist das überhaupt möglich?
Ich kann da so ein Beispiel aus unserer Arbeit aktuell erzählen, weil ich darauf auch so ein bisschen stolz bin. Ich glaube, meine Kolleginnen sind auch leicht genervt davon, von diesem Thema, weil ich sehr oft in unsere diversen Gruppenchats irgendwie Bilder davon poste, weil wir gerade, also wir haben es halt geschafft, jetzt auch mit so Partnerinnen von uns, die in Damaskus arbeiten, uns so einen guten Ort zu sichern, also so ein Haus, wo wir quasi dann jetzt auch selber so Veranstaltungen und Trainings veranstalten können. Und haben da jetzt quasi das erste Training, die erste Veranstaltung, wo wir von allen unseren verschiedenen Partnergruppen aus allen Teilen des Landes, also Nordosten, es war auch jemand, also aus Sweda auch, von der Küste, aus dem Nordwesten, also diese ganzen Gebiete, zwischen denen es halt in den letzten 10 Jahren einfach, wenn überhaupt, wirklich sehr sporadisch und nur in einer gewissen zivilgesellschaftlichen Elite, sage ich mal, überhaupt noch Kontakt und Austausch gegeben hat und das halt auch nur online. Es gibt super, und jeder in Syrien ist es auch einfach so, dass alle ja so viel Scheiße erlebt haben, dass auch sozusagen der Raum für Empathie mit dem Leid der anderen ist so sehr klein, weil man selber so viel irgendwie selber auf den Schultern trägt an Freunden und Verwandten, die man verloren hat, an eigenen Erfahrungen vom Vertriebenwerden aus verschiedenen Regionen, von verschiedenen Akteuren. Genau, das ist halt so, bisher würde ich sagen, meine Erfahrungen mit halt so Dialog und Austausch ist, dass Leute das gerne wollen, dass es aber auch ein sehr schmerzhafter und anstrengender Prozess häufig ist. Und und bei diesem Training, was wir jetzt gerade machen, kommen halt diese ganzen Leute aus den unterschiedlichen Organisationen, aus den unterschiedlichen Regionen zusammen zum ersten Mal und alle waren schon vorher auch irgendwie so aufgeregt und gerade vielleicht auch die zum Beispiel aus dem Nordosten waren so ein bisschen so, wie wird das werden? Fühle ich mich da wohl? Ist es irgendwie ein sicherer Raum? Können die anderen mich verstehen? Und oder werde ich da irgendwie, wird da meine Erfahrung abgewertet? Und es ist einfach so unglaublich gut gelaufen, weil einfach in diesen 4 Tagen sie so ganz große Schritte aufeinander zu machen konnten und man so gemerkt hat, auch wenn man nicht zu allem eine gleiche Meinung hat, aber dieses Zulassen, dass die anderen auch schlimme Sachen erlebt haben, aber und auch zulassen, dass aber auch vielleicht die anderen nicht unbedingt diejenigen sind, die schuld daran sind, was mir passiert ist wiederum, und dass sie vielleicht auch Empathie haben also diese Empathie sich gegenseitig zeigen können für die jeweiligen Schicksale. Und da sind so ganz, schöne Geschichten irgendwie. Dann wurden mir dann im Nachgang zugeschickt von zum Beispiel einer christlichen Partnerin, die dann Das war dann auch zu Ramadan, hatten wir schon einen ersten Blog, die mit der von einer anderen Partnerorganisation irgendwie, die beide aus Homs kamen und die andere Partnerin trägt eben Niqab. Und sie haben beide gefastet, weil, genau, aus unterschiedlichen Gründen, die sich dann so beide gegenseitig um das Essen gekümmert haben und sich so ein bisschen umeinander gegenseitig gekümmert haben und die dann auch meinten sozusagen, sie hatten vorher halt nie zu der jeweilig anderen Gruppe, obwohl sie aus der gleichen Stadt kommen, irgendwie Kontakt. Oder eine Partnerin, die ursprünglich aus Afrin stammt, also Afrin wurde ja genau von der Türkei besetzt, weswegen ja viele große Teile der kurdischen Bevölkerung vertrieben wurden. Und diese Partnerin, die ursprünglich aus Afrin kommt, war dann eben lange im Nordosten, also den Gebieten der Selbstverwaltung. Und die, oder vielleicht ist das auch zu komplex jetzt, das wird sehr lange.
Nein. Alles gut.
Es ist einfach so krass, in Syrien in den letzten 15 Jahren sind so viele Dinge passiert. Die, wo ich immer merke, wenn man das einmal anfängt, so nochmal nachzuerzählen, dann merkt man eigentlich, was das alles so für Schichten, Schicht über Schicht über Schicht an irgendwie Dingen ist, die den Leuten vor Ort passiert sind und wo die sich so durcharbeiten müssen, auch emotional, und wo die auch jetzt natürlich sich durcharbeiten müssen, emotional. Und ich glaube, man ist dann, es gibt dann, glaube ich, vielleicht auch von außen, ne, so eine Perception von, oder so den Anspruch daran, okay, aber jetzt ist doch irgendwie Assad weg, jetzt müsst ihr euch doch irgendwie alle gut verstehen und das muss doch jetzt hier mal gut laufen und so. Und ich glaube, nur wenn man irgendwie vor Ort mal dann bei sowas dabei ist, wo so Leute aufeinander treffen und du merkst, wie viel Schmerz das eigentlich auf einer individuellen Ebene alles bedeutet hat, merkt man eigentlich erst so, das ist ein krasser Prozess so für die Einzelperson, sich wirklich auch auf die anderen einlassen zu können, und das ist ein riesiger Schritt und das braucht auch Zeit. Und das ist zum Beispiel was, glaube ich, uns sehr am Herzen liegt, das halt eben zu unterstützen und das vielleicht auch selber so ein Stück weit zu facilitaten, also derjenige zu sein, der es eben, der, da wir halt so lange gearbeitet haben in Syrien und da wir verschiedene Partner in verschiedenen Regionen über eine sehr lange Zeit unterstützt haben, gibt es halt zu uns auch als Akteur, sage ich mal, so ein Vertrauensverhältnis, wo dann alle sagen, ja, okay, wenn Adopt sitzt, dieses Training macht in Damaskus, dann komme ich. So, ich habe zwar eigentlich Schiss vor, wer da noch so drin sitzt, aber es wird schon okay sein, wenn der Doc sozusagen jetzt dazu einlädt, dann kann ich erstmal den Vertrauensvorschuss, dass die anderen Leute auch okay sein werden. Und ich glaube, das ist so ein totaler Mehrwert von dem Netzwerk, was wir über die Jahre irgendwie aufgebaut haben. Und dann ist es natürlich einfach auch bei uns in der Arbeit jetzt das Klassische, ne? Wir sehen einfach, wir sind der Meinung, dass das Zivilgesellschaft einfach gerade natürlich in dieser Phase jetzt auch super zentral ist, als Korrektiv, auch als Instanz, die irgendwie den Machthabern auf die Finger guckt und einfach sofort laut sich zur Wehr setzt, wenn da irgendwie Schritte in Richtungen unternommen werden, die eben irgendwie antidemokratisch sind, oder wenn es zu Gewalt kommt oder wenn es zu Korruption kommt. Und da, das ist schon nach wie vor einfach die Rolle, das ist auch die Rolle, in der sich die Leute vor Ort auch selber sehen und in denen wir sie auch sehen und denen wir sie auch gerne unterstützen wollen. Genau, und dann ist das aber in unserer Arbeit uns auch sehr wichtig, dass man diese Prozesse auch von unten betrachtet, also dass halt irgendwie eine Praxis von Teilhabe oder eine Praxis von Dialog jetzt nicht entsteht dadurch, dass zum Beispiel man in Damaskus eine Konferenz des nationalen Dialogs macht, die dann irgendwie zwei Tage dauert, sondern dass das eben sehr langfristige Prozesse sind, die man vor Ort, die man jeweils in den lokalen Kontexten auch anders gestalten kann und muss, und dieses bisschen so Demokratie von unten an so Orten wie halt, also wir unterstützen ja verschiedene Frauenzentren, verschiedene zivilgesellschaftliche, so Nachbarschaftszentren, die einfach so ein Ort sind, wo man vielleicht im Kleinen auch schon so eine Praxis für bestimmte Dinge dann haben kann, ohne dass es im Großen sich schon geregelt hat. Also ohne dass es eben schon die inklusive Verfassung gibt oder dass schon alle Abkommen irgendwie auf nationaler Ebene alle geregelt sind.
Ja, also ich finde das eine wunderschöne Geschichte. Also Menschen aufeinander zugehen, gerade nach diesem, ich muss sagen, Scheißjahren, muss man ganz mal so ehrlich sagen, wie es ist. Und dass ihr da so schön mitmachen könnt und dürft, ist ja eigentlich eine wunderschöne Sache. Also ist dann.
Ja, ich habe da sehr viel geweint auf jeden Fall. Ja, also ich habe da so eine Kollegin vor Ort, die mir immer dann so kleine Videos und Updates und Fotos und kurze Eindrücke und so geschickt hat. Und dann musste ich sehr viel dann immer sofort irgendwie, hat mich das mega gerührt, das so mitzuerleben, wie nach diesen ganzen schrecklichen Jahren irgendwie, dass Leuten auch, also es gab dann halt auch mehrere, die gesagt haben, so eigentlich gucke ich gerade pessimistisch auf die Gesamtlage irgendwie in Syrien, aber solche Begegnungen und auch sowas, das gibt einem irgendwie Hoffnung, dass es, wenn es so im Kleinen funktioniert, dass wir hier irgendwie zusammenkommen und das hier zusammen machen können und irgendwie alle mit einem guten Gefühl nach Hause kommen, dann gibt es doch vielleicht auch noch Hoffnung für Syrien, wenn das im Kleinen möglich ist, muss es eigentlich auch im Großen möglich sein, ja.
Ja, auf jeden Fall. Es ist ein Anfang, aber daraus kann ja was Schönes erwachsen. In Deutschland, so nehme ich das wahr, verschiebt sich die Debatte gerade so ein bisschen. Stichwort Rückkehr in Anführungsstrichen oder Abschiebung nach Syrien. Wie blickst du aktuell so auf die Medien und Berichterstattung hier?
Ich empfinde das als vor allen Dingen auch sehr so populistischen Diskurs, wo man eben auf Wähler fangen oder auch so kurzfristige innenpolitische Sachen mehr drauf guckt, als dass es jetzt wirklich um so langfristige strategische Entscheidungen in Bezug auf Syrien gehen würde oder in Bezug darauf, was man eben dafür nur aus einer politischen Haltung einnehmen möchte in Bezug auf die Situation in Syrien oder auch die zukünftige Entwicklung. Genau, ich habe ja gerade schon beschrieben, wie die Situation in Syrien ist. Also das ist einfach unrealistisch und irgendwie irreführend, davon zu sprechen, dass nach Syrien 80% oder mal, also auch weniger Prozent, ich glaube, das ist einfach so zu suggerieren, es gäbe die Situation vor Ort, würde das hergeben, dass dort eine größere Zahl von Menschen jetzt zurückkehrt. Man muss ja auch sehen, die größten Aufnahmeländer von syrischen Geflüchteten sind ja die Türkei und der Libanon gewesen, und weil dort die Bedingungen eben so schlecht waren für viele, sowohl die wirtschaftlichen Lebensbedingungen, aber eben auch die rechtliche Situation häufig. Also im Libanon sind ja Syrerinnen gar nicht richtig als Flüchtlinge quasi anerkannt gewesen. Das heißt, man war eigentlich die ganze Zeit in so einem illegalen Status, was ja dann einer kompletten Willkür auch immer Vorschub geleistet hat. Dass diese Menschen natürlich jetzt schon zurückgehen, ne? Also weil die dann halt so sind, klar, also bevor ich jetzt irgendwie im Libanon unter der Armutsgrenze, aber ohne Rechte, kann ich auch einfach nach Syrien unter der Armutsgrenze, aber zumindest muss ich mir keine Sorgen machen, dass es irgendwie rassistische Übergriffe auf mich gibt oder dass ich irgendwie festgenommen werde oder irgendwie aus meinem Camp vertrieben werde. Und das ist schon mal so eine erste Welle an Leuten, dass die müssen erstmal, glaube ich, sich zetteln und ich finde das dann auch schon wieder, das ist halt auch sehr, sehr unsolidarisch, finde ich, dann auch von so einem Selbstverständnis meinetwegen jetzt auch der EU dann zu sagen, ja, wir wollen aber jetzt auch ganz schnell, wo ja klar ist, hey, aber bei uns sind die Bedingungen ja eigentlich so gut, warum diese Eile, ja? Was habt ihr denn für ein unsolidarisches Selbstverständnis, wenn man auch jetzt irgendwie dann auf andere Länder irgendwie schaut, die ja auch, wo auch viele Syrerinnen sind. Genau, generell, ich glaube, mich würde es ja auch mehr interessieren, jetzt nochmal zu verstehen, Friedrich Merz, was ist denn dein Plan bezüglich der Politik mit Syrien und nicht jetzt nur hinsichtlich dessen, dass man eben schnellstmöglich Abschiebungen wieder ermöglichen möchte. Weil dieser Shift hin zu, kennen wir ja schon auch aus vielen anderen Kontexten hin zu, ja, Hauptsache es ist stabil, ob das dann wirklich irgendwie demokratisch ist, ist ja irgendwie nicht so wichtig. Können die das überhaupt mit der Israel? Das ist doch vielleicht genug. Was wollt ihr denn noch mehr? Außer, dass das irgendwie halbwegs stabil ist und Leute nicht komplett willkürlich verfolgt werden auf der Straße. So ein bisschen so. Und das finde ich dann gerade auch in Bezug auf Syrien sehr enttäuschend, weil auf der anderen Seite Deutschland sich eigentlich die letzten Jahre schon auch aktiv eingebracht hat, da drinnen die Opposition in Syrien zu stärken und auch die Zivilgesellschaft in Syrien zu stärken und genau die Akteure zu stärken, die jetzt sagen, hey, wir wollen nicht das Minimum, wir haben eine konkrete Vorstellung, wir haben einen konkreten Plan und dafür sind wir auf die Straße gegangen und dafür haben wir auch die letzten 15 Jahre hier den Preis bezahlt und uns irgendwie bombardieren und vertreiben lassen. So. Und da wären wir nicht, wir sind nicht kompromissbereit, was diese Forderungen angeht. Mhm. Und genau diese Akteure hat Deutschland unterstützt, und jetzt einen U-Turn zu machen, ja, und zu sagen, ja, solange wie der Schadar das Ding da unter Kontrolle hat, reicht uns das eigentlich, finde ich dann auch sehr inkonsistent, Hinblick darauf, was man da auch schon alles rein investiert hat, ja. Also es gibt die Akteure, man kennt die auch, die deutsche Regierung hat auch mit denen zusammengearbeitet, dann sollten die jetzt auch unterstützt werden.
Ich finde das total krass, du hast gerade auch den so Wahlkampf-Populismus angehaucht. Du weißt ja immer im Wahlkampf, du weißt, im letzten Jahr ging dann ein Flieger nach Afghanistan, kurz vor der Wahl. Da wurde gesagt, ja, wir haben jetzt hier kriminelle Afghanen ausgeflogen. Da waren, glaube ich, 10 Leute drin. Vor kurzem war, glaube ich, in Baden-Württemberg die Wahl. Da wurde dann auch wieder ein Flieger nach Syrien geschickt, ein paar Tage vor der Wahl. Das kannst du dann Rechenschieber nachstellen, wo das einfach nur genutzt wird, um noch irgendwelche Wählerstimmen abzugreifen.
Ja, diese ganze Aussage von 80% ist halt purer Populismus, weil 80% geht gar nicht. Ja. Die meisten Syrer sind seit 2015 oder länger hier. Die haben einen großen Anteil von denen, ich habe leider gerade die Zahl jetzt nicht im Kopf, hat eben eine deutsche Staatsbürgerschaft. Ja. Das heißt, dass man einfach 80% in Anführungsstrichen wieder loswerden kann, ist einfach auch eine Aussage, die etwas vermitteln will, was überhaupt nicht möglich ist. Aber wo es ja offensichtlich klar darum geht, dass man sich eine deutsche rechte Öffentlichkeit richtet, die man versucht mit solchen Aussagen abzuholen, obwohl man genau weiß, dass diese Aussage nicht umsetzbar ist und dass das eigentlich eine Täuschung ist. Eigentlich eine Täuschung. Ja, ja. Und das ist schon absurd und auch traurig, finde ich, dass sich der politische, öffentliche Diskurs so in so eine Richtung entwickelt, wo man nicht mehr irgendwie wie daran interessiert ist, vielleicht tatsächlich ernsthaft Botschaften zu Informationen weiterzugeben, irgendwie, und auch eine klare Haltung zu haben, sondern wo es dann eben darum geht, mit solchen täuschenden, irreführenden Aussagen einfach kurzzeitig so Aufmerksamkeit zu bekommen und bei bestimmten WählerInnengruppen zu gut zu landen. Und ich glaube, für viele Syrerinnen ist es tatsächlich auch enttäuschend, ne? Ja. Also, was macht das mit dir, wenn du hier halt die letzten 10 Jahre gelebt hast und Deutsch gelernt hast und irgendwie arbeitest und hier dein soziales Umfeld hast und für viele ja auch, aber auch schon mit Kriegstrauma hergekommen bist und das auch schon mittragen musstest, die Last von dem, was du in Syrien erlebt hast, mittragen musstest, dann die Last hier tragen musstest, irgendwie anzukommen und das Leben auf die Ketten zu bekommen. Mhm. Und jetzt on top irgendwie das so in Aussicht gestellt zu bekommen, dass man eventuell irgendwie wieder zurückgeschickt werden würde in eine Situation, wo es unglaublich schwierig ist, überhaupt, glaube ich, klarzukommen. Mhm. Also es gibt ja auch nicht genügend Jobs in Syrien. Also es gibt nicht genug Wohnraum in Syrien, weil die Hälfte des Landes zerstört ist. Die Gehälter im öffentlichen Dienst sind so gering, dass man davon eigentlich nicht leben kann. Also viele der SyrerInnen vor Ort, und das ist ja in vielen, leben ja auch davon, dass sie Verwandtschaft auch im Ausland haben, die ihnen halt monatlich noch ein Zuschussgeld schicken können, weil zum Beispiel eine Wohnung in Damaskus, die jetzt nicht irgendwie in den Outskirts ist, also wo man noch in Laufnähe vom Zentrum ist und die so ein bisschen in den Mittelklasse, die ist aber jetzt nicht die High-Class-Viertel, sondern den Mittelklasse-Viertel, kostet halt $600 im Monat. Das sind halt Preise, wie sie auch zuletzt irgendwie dann in Beirut oder so waren, nur dass Syrien einfach wirtschaftlich wo ganz anders ist. Und ich glaube, das ist dann halt wieder so, das spaltet einfach wieder weiter, das trägt dazu bei, dass Leute sich auch wieder mehr zurückziehen, die hier in Deutschland sind und die eigentlich auch denke ich, Deutschland auch als eine Art Lebensmittelpunkt verstehen für sich.
Ja, auf jeden Fall. Und man darf auch nicht vergessen, wie viele Syrer hier arbeiten. Also wenn 80% dieser Syrer nicht mehr hier wären, dann wäre Deutschland kaputt. Also dann hätten wir kein Personal mehr in Krankenhäusern oder Busfahrer, was weiß ich. Das wird einfach nicht funktionieren. Und der Applaus von rechts war eben natürlich sicher mit dieser Aussage. Ist ja völlig klar. Aber es ist natürlich echt eine schlechte Zeit, muss man ganz ehrlich sagen. Aber es ist Friedrich Merz, der macht ja so ganz komische Dinge. Und Übergang, vor kurzem war ja der Übergangspräsident in Deutschland. Ich muss gucken, dass ich den Namen richtig ausspreche. Ahmad al-Sharra. Richtig oder falsch?
Ja, es ist richtig. Okay. Es ist schon richtig, also auf Arabisch ist es noch ein bisschen anders, aber das sind so Buchstaben, da verbringt man im Studium so einen Monat damit zu lernen, wie man die ausspricht.
Okay, dann belassen wir es dabei. Auf jeden Fall, er war hier in Deutschland, in Berlin und in England, in London. Er gilt ja als Gründer der Al-Nusra-Front, habe ich mitbekommen, und damit de facto Mitglied des dschihadistischen Terrornetzwerkes. Wenn es um Menschenrechte geht, sind wir mal ganz ehrlich, ist er höchstwahrscheinlich nicht die erste Adresse. Darf man so einen Menschen überhaupt empfangen?
Ich glaube, ich verstehe total. Es gab ja sehr laute Stimmen, die gesagt haben, man sollte ihn eben nicht empfangen. Mhm. Ne? Man normalisiert damit die Beziehungen und auch die Herrschaft oder die Macht einer Person, die für Gewalt und Massaker und Menschenrechtsverbrechen in Syrien irgendwie verantwortlich gewesen ist. Nicht nur im letzten Jahr, sondern eben auch vorher schon. Wir haben ja auch unterschiedliche Partnerinnen, die unter Al-Nusra oder HTS, wie sie dann nach der da gab es, wie bei vielen Milizen in Syrien, gibt es halt immer so, gab es dann immer so Umbenennungen, Umformierungen. Man hat in verschiedenen Allianzen unter verschiedenen Namen irgendwie gekämpft. Und da HTS auch gearbeitet haben und dort auch Repressionen eben erlebt haben. Ja, also das ist ja nicht, sehr ja nichts Neues. Ich muss aber sagen, es ist eben so, dass Al-Sharra längst angekommen ist auf dem internationalen Parkett. Also er wird eben empfangen, die Sanktionen wurden aufgehoben von Trump, er wird auch in den Golfstaaten von der Türkei es gab ein Treffen in Russland. Genau, also wenn wir uns nicht treffen, dann machen das andere. Okay. Und wenn sozusagen Deutschland seinen Einfluss da nicht nutzt, dann werden das andere machen. Und ich glaube, ich finde es vor diesem Hintergrund ein bisschen eine vertane Chance, dann nur aus sozusagen so einem High-Moral-Standpunkt her zu sagen, wir können den jetzt nicht empfangen. Also weil ganz ehrlich, es sind auch andere Leute Verbrecher, also die in der Politik und ich glaube, man muss damit dann irgendwie einen pragmatischen Umgang finden und das ist, und ich glaube, als Adopt versuchen wir, sind wir da natürlich auch einfach so ein bisschen verpflichtet dem, was auch die Leute, unsere PartnerInnen vor Ort auch für eine Meinung dazu haben, ne? Also, und die sind halt der Meinung, auf gar keinen Fall, also diese Übergangsregierung oder Al-Sharra ist auf gar keinen Fall unser Verbündeter. Es ist ganz klar, dass wir auf unterschiedlichen Seiten stehen. Es ist quasi unser politischer Gegner, aber es ist halt eben auch nicht der Todfeind, so wie es Assad war. Es ist ein politischer Gegner, gegen den wir kämpfen wollen, mit unseren Mitteln. Aber wir sehen auch, dass es gerade halt eben die Möglichkeit gibt, dass man Räume nutzt, um Einfluss zu nehmen, dass sich daraus vielleicht was Gutes entwickeln kann, wenn wir diesen Einfluss nutzen. Und ich glaube, das würde ich halt so ein bisschen auch übertragen. Plus, Syrien braucht einfach Unterstützung. Das ist einfach so. Ich habe ja beschrieben, wie es vor Ort aussieht, dass alle Regionen betroffen sind, eigentlich auch alle Bevölkerungsgruppen sind betroffen. Und dass das Land braucht Unterstützung, das Land braucht Wiederaufbau und meiner Meinung nach wird halt so eine auch zum, dann wirtschaftliche Stabilisierung natürlich auch dazu beitragen, dass es zum Beispiel weniger Gewalt und weniger Spannungen geben wird. Ne? Also dass je stabiler es irgendwie so ist, desto weniger, glaube ich, werden Leute sich darüber Gedanken machen, wer jetzt daran schuld ist, dass es ihnen so scheiße geht. Genau, und da würde man sich halt auch, wenn man jetzt sagen würde, man redet nicht mit Damaskus, dann kann man ja, würde das auch heißen, man kann eigentlich keinen Beitrag, ne, so ein bisschen zum Wiederaufbau dieses Landes leisten. Und es gibt ja auch bestimmte Dinge in dieser Regierung, die es einfach auch, die unterstützenswert sind, ja. Also es gibt Kommissionen zur Aufarbeitung von Verbrechen. Es gibt eine Kommission, die sich sozusagen um das Schicksal der Verschwundenen, die ja immer noch Genau, es sind ja einfach nicht alle Leute, die verschwunden waren, wieder aufgetaucht. Ich glaube, die Zahl ist so 100.000 sind immer noch, oder vielleicht sogar 200.000. Mhm. Menschen sind ja immer, deren Schicksal ist einfach ungeklärt. Wo ja auch Europa oder Deutschland irgendwie helfen können, ne, diese Institutionen irgendwie mit aufzubauen und ja, da einen Wissenstransfer auch zu machen. Und das finde ich, dass das auch gut ist, das zu tun. Und darüber, dann muss man aber natürlich auch mit denen reden.
Ja, ich fürchte, das ist so, da kommt man, glaube ich, nicht drum rum. Das ist, glaube ich, das ABC der Diplomatie. Ich glaube, das ist einfach so. Man muss sich die Kanäle offen halten, um da einen Wechsel oder einen Change irgendwie voranzutreiben.
Aber ich finde ja schon, dass es auch wichtig ist, eben klare Bedingungen zu formulieren. Und die habe ich jetzt halt zum Beispiel bei dem letzten Besuch nicht gehört. Sondern da ging es eben nur um Abschiebungsfragen und nicht darum zu sagen, für unsere Unterstützung und für unsere Kooperation, das schon geknüpft daran, dass wir bestimmte ganz klare Erwartungen haben, wo sich das politisch die nächsten Jahre hinentwickeln soll. Und das höre ich eben, habe ich jetzt von Friedrich Merz nicht so deutlich gehört. Ja. Und das hätte ich mir eigentlich erhofft, dass man das auch klarer sagt.
Ja, auf jeden Fall. Wenn du jetzt mal so auf die nächsten 2-3 Jahre blickst, was wären so realistische Szenarien für Syrien? Das ist eine sehr große Wenn- und Aber-Frage, ich weiß, aber ich vertraue dir mal, du hast ja den Einblick in das Land. Was wäre so möglich in den nächsten Jahren?
Ich glaube, wir sind noch nicht an dem Punkt, dass man sagen kann, es ist komplett ausgeschlossen, dass da die Gewalt nochmal richtig krass wieder aufbricht. Genau deswegen ist es ja auch so wichtig, dass man auch spricht und dass man dort auch irgendwie versucht mit zu unterstützen. Weil ein Szenario für mich schon auch es ist nach wie vor sehr fragil. Es kann noch dazu kommen, dass irgendwie eine großflächige Gewalt irgendwie in Syrien nochmal ausbricht. Es gibt extrem viele Spannungen in der Bevölkerung. Es gibt extrem niedriges Institutionen sind einfach sehr schlecht aufgestellt. Genau, wir hatten ja Anfang des Jahres eben auch kurzzeitig das Szenario, wo es hätte kippen können, dass halt die Übergangsregierung sich mit den kurdischen Syrian Democratic Forces dann im Nordosten dann eben doch nochmal den großen Kampf liefert. Und da hatten viele Leute sehr große Angst, weil das bedeutet hätte, dass die Gewalt in Syrien wahrscheinlich komplett eskaliert wäre und sich das nicht hätte eindämmen lassen auf diese eine Region oder diese zwei Factions, sondern es hätte dafür gesorgt, dass das ganze Land höchstwahrscheinlich wieder irgendwie in Gewalt versinkt. Und das ist immer noch on the table als ein Szenario. Ich glaube, das Szenario Nummer 2, was ich sehe, ist eben, Shadar ist international anerkannt, kann so sein Ding durchziehen, schafft es eben alle Fehler und alle Gewalt, die irgendwie für die er ja am Ende eben als Präsident auch Verantwortung trägt, irgendwie immer so wegzuwischen im Narrativ und einfach weiterzumachen und sich dann danach immer zu entschuldigen und zu sagen, es hätte nicht passieren dürfen. Und das muss dann irgendwie, das reicht dann für die internationale Gemeinschaft, um dann zu sagen, ja gut, er hat ja eingestanden, dass das jetzt nicht gut war. Aber dann passiert danach ja nicht so besonders viel, wie wir bisher, diese ganze Aufarbeitung der Massaker an der Küste oder in Sweda ist halt einfach nicht zufriedenstellend für die Menschen vor Ort. Es ist eher so performativ. Okay. Es gibt dann irgendeinen Bericht, den man auch nicht zur Vollständigkeit nicht vollständig einsehen kann und dann ist es so, okay, wir haben noch einen Bericht veröffentlicht. So, damit ist das Thema, wir haben es doch aufgearbeitet. Und dass sie sozusagen Ahmed al-Shadar und so seinen Circle, seinen Power Circle sozusagen ihre Macht da weiter ausbauen und halt so ein bisschen versuchen, dann ihr Ding durchzudrücken. Also ich meine, er sagt halt schon auch so Sachen wie, wie war das gleich? Lass mich kurz überlegen. Ja, wenn, ich weiß nicht, ob es genau so ist, aber sowas in der Art, wenn du einen Patienten hast, der irgendwie einen Herzfehler hat, dann machst du bei dem ja jetzt nicht eine Schönheits-OP.
Okay.
Sondern dann musst du erstmal eine Herz-OP machen.
Ja,
oder so.
Ja, ja.
Also so ein bisschen so solche Aussagen sind gefallen, so à la, ja, Demokratisierung, das ist halt so ein bisschen nettes Make-up, aber wir haben doch die eigentlich großen Probleme. Okay. So, die Wirtschaft, der Wiederaufbau, das ist irgendwie, ne, das ist irgendwie, das ist doch die Aufgabe und das ist quasi das Wichtige. Und das andere ist nur Makulatur, gewissermaßen. Und das sehe ich schon auch als Szenario, dass das weiter so, dass man weiter so diese Schiene fährt, zu sagen, ja, das können wir später machen. Das ist jetzt nicht richtig. Es gibt viel wichtigere Dinge. Wir müssen jetzt hier erstmal irgendwie Geld rankriegen. Wir müssen das hier stabilisieren. Wir müssen jetzt hier Wiederaufbau machen. Und mit Wiederaufbau ist dann aber wirklich nur der Aufbau von Häusern gemeint und nicht ein gesellschaftlicher Wiederaufbau im Sinne von, wir bauen auch sozialen Zusammenhalt wieder auf, wir bauen irgendwie Teilhabe wieder auf, wir bauen politische Strukturen wieder auf. Genau, und das ist das Szenario 2, wo ich dann auch auf jeden Fall auch die Ängste teile, dass ich auf jeden Fall nicht jetzt das Grundvertrauen habe, zu sagen, ja, auf jeden Fall macht Ahmed Inshallah nach 5 Jahren den Weg frei für demokratische Wahlen und gegebenenfalls auch für einen anderen Präsidenten oder eine Präsidentin. Und ich meine, das Szenario 3, an das ich eben, ich würde ja nicht 15 Jahre Syrien machen, wenn ich nicht irgendwie Grundoptimistin wäre. Ich glaube, wenn ich nicht immer irgendwie gedacht hätte, es muss doch noch mal, irgendwann kommt es vielleicht doch noch, dann wäre ich ja, hätte ich ja schon mal irgendwann den Job gewechselt. Deswegen glaube ich natürlich irgendwie, ein Teil von mir glaubt natürlich auch dran, dass es möglich ist, einerseits darüber, dass man irgendwie, ja, auch hier außen, im Außen immer wieder die Stimme erhebt, dass man auch drauf guckt, dass man kritisiert, dass auch eine zum Beispiel deutsche Regierung eben eine bestimmte Rolle weiterspielt, zu sagen, wir machen schon auch klar, wenn irgendwie, wenn es Menschenrechtsverletzungen gibt oder wenn wir sehen, dass das irgendwie in eine neue autoritäre Richtung läuft. Und eben auch, ich sehe ja, dass die Leute vor Ort eben nicht bereit sind, ihre Forderungen zu vergessen oder fallen zu lassen oder sich auf faule Kompromisse einzulassen. Ja, also zum Beispiel gibt es jetzt in Bezug auf so das Vereinsrecht, sage ich mal, in Syrien ist natürlich sehr restriktiv. Logisch, das ist ja, also genau, wir haben jetzt die Situation, viele Gesetze sind einfach die alten Gesetze. Das dauert halt alles, bis man das irgendwie überarbeitet oder halt auch nicht, das weiß ja niemand. Und es ist jetzt zum Beispiel so, dass es jetzt langsam anfängt, ne, dass die Übergangsregierung dann so im Lokalen anfängt, Leute aufzufordern, tatsächlich jede Aktivität zum Beispiel anzumelden. Okay. Und dann auch Hinweise gibt, sozusagen zu sagen, ja, oder halt auch Aktivitäten nicht erlaubt. Oder dann so sagt, ja, Transitional Justice, das braucht ihr nicht machen, das machen wir. politische Teilhabe, Aufklärung, braucht ihr nicht machen, das machen wir. Das macht doch mal lieber was Praktisches. So Straßen sauber machen, so ein paar Bäume pflanzen, mal so irgendwie, ja, irgendeine Schule aufbauen, so. Es gibt so einen krassen Versuch, auch Zivilgesellschaft so zu entpolitisieren und einfach zu sagen, hey, ihr müsst doch einfach jetzt einen Beitrag leisten dazu, dass das Land wieder aufgebaut wird. Da könnt ihr euch jetzt mal nützlich machen. Dieses ganze Blabla, das interessiert, das brauchen wir nicht, das ist too much, das ist auch gar nicht eure Rolle. Dafür haben wir doch jetzt eine Kommission gegründet. Und eben, dass Leute schon merken, dass es eben immer wieder Versuche gibt, dann halt zu sagen, ja, die Aktivität dürft ihr nicht machen. Und die Leute, mit denen wir zum Beispiel zusammenarbeiten, die eben auch lange zum Teil selber unter HTS dann schon im Nordwesten gearbeitet haben, die sind halt so, nö. Also, ich, ich werde mir nicht verbieten lassen, das zu machen, und ich lasse mich auch nicht einschüchtern. Und wenn ihr mich vorladen wollt, dann komme ich gerne, und dann werde ich das euch auch nochmal persönlich sagen, dass ich nicht vorhabe, jede einzelne Aktivität von euch erlauben zu lassen, weil das ist nicht, ihr nicht diejenigen seid, die mir die Legacy dafür geben, dass ich eine Dialog-Austauschrunde zur Verfassungserklärung mache. Weil ich bin vor 15 Jahren auf die Straße gegangen, ich habe hier 15 Jahre ausgesessen, ich arbeite seit 15 Jahren politisch, und ich weiß nicht, wer seid ihr, aber ihr habt auf jeden Fall nicht überhaupt die Berechtigung dazu, mir jetzt zu erlauben, was ich machen will, soll, darf und was ich nicht machen darf. Ich habe hier dafür gekämpft, dass wir überhaupt hier stehen an dieser Stelle. Und diese Grundeinstellung gibt es einfach bei vielen Leuten. Und ich glaube, darauf kann man eben schon auch aufbauen. Und da möchte ich auf jeden Fall auch immer das Potenzial sehen, dass es auch vor Ort nicht so einfach sein wird. Ne? Also es wird nicht so sein, dass Ahmed Eshada einfach irgendwas machen kann und dann werden alle irgendwie stillhalten und das über sich ergehen lassen, und weil sie so große Angst haben. Es gibt einfach viel man hat in diesen 15 Jahren so einen krassen, schon auch so aufständische Grundeinstellung. Also ein anderes Beispiel, was mir einfällt, zum Beispiel ist aus Homs, wo es dann so ein Wiederaufbauprojekt für so ein zerstörtes Viertel geben sollte. Da gab es so Pläne, ganz konkrete. Und man hatte aber die Bevölkerung dieses Viertels gar nicht mit einbezogen in diese Pläne. Und als die dann veröffentlicht wurden, waren die halt sehr unzufrieden. Dann sind die halt direkt demonstrieren gegangen, haben so gesagt, auf gar keinen Fall werdet ihr das so durchziehen. Und dann mussten sie das zurücknehmen. Und es gibt immer wieder diese Verhandlungen. Ne? Also auch jetzt zuletzt in Damaskus diese ganze Geschichte mit dem, man reaktiviert dieses Alkoholverbotsgesetz, das ist ja ein altes Gesetz, was es schon länger gibt, nur dass das halt sich niemand jemals an dieses alte Gesetz gehalten hat. Das war zwar faktisch da, aber es hatte halt keine Relevanz im Alltag. Und das jetzt dann wieder rauszuholen und nochmal so zu bestärken, dass man das jetzt so machen will. Und da gab es ja auch einen krassen Backlash aus der Bevölkerung, zu sagen, erstens haben wir andere Probleme. Zweitens, ihr spaltet halt die Gesellschaft zwischen Christen, Muslimen und also denen, die Alkohol trinken und nicht, und zwar einfach anhand dieser Identitäten, auch wenn sicherlich nicht die Christen in Syrien die einzigen sind, die Alkohol trinken. Kann ich nur aus eigener Erfahrung vor Ort sagen. Und da gab es dann auch Demos, und es ist auch immer so, dass dann viele auf Social Media natürlich Leute sich auch äußern, auch Leute mit einem gewissen, sage ich mal, revolutionären Gewicht. Ne? Also die haben eine bestimmte Glaubhaftigkeit, die haben eine Geschichte in dieser Bewegung gehabt. Wenn die sich äußern, dann sind wir momentan schon noch an einem Punkt, dass dann das nicht einfach ignoriert werden kann, sondern dann muss man sich wieder zurückziehen, ein Stück weit. Und da in dieser Phase sind wir gerade von viel Aushandlung, aber natürlich sitzen die gerade am Hebel sitzen, am längeren Hebel. Das ist natürlich auch so. Ich glaube, Ahmed Eshada hat eine extreme Popularität auch in breiten Teilen der Bevölkerung, weil, ich meine, er hat es geschafft, international anerkannt zu werden. Er hat es geschafft, diese Sanktionen aufzuheben, dass für Leute extrem relevant ist, dass es irgendwie wirtschaftlich vorangeht, dass es irgendwie einen Aufschwung gibt. Das heißt, es ist jetzt auch nichts, und es gibt auch in der Bevölkerung natürlich so ein Grundding in bestimmten Kreisen zu sagen, was wollt ihr denn mit diesem ganzen Kleinkram?
Krass. Sophie, das waren meine Fragen an dich. Wahnsinnsgespräch. Eigentlich haben wir eine halbe Stunde ausgemacht, aber es ist noch keine Stunde geworden. Ich habe das Gefühl, wir könnten noch zwei Stunden weiter sprechen. Ich würde dich gerne dann noch einmal irgendwann einladen, vielleicht mal so im Versatz einem Jahr, zwei Jahre, und dann schauen wir mal, was sich alles so verändert hat. Auf jeden Fall bedanke ich mich ganz herzlich für das Gespräch. Ich hoffe, du hast ein bisschen Spaß hier bei mir gehabt.
Ja, voll. Ich finde das auf jeden Fall auch eine super Idee, in ein, zwei Jahren nochmal zusammenzukommen und dann drauf zu gucken, so wo stehen wir denn da jetzt. Ja, und ich bedanke mich auf jeden Fall auch sehr für die Einladung, und ich könnte auf jeden Fall noch zwei Stunden weiterreden, und es gibt auch über Syrien einfach unendlich viel zu besprechen. Das versuche ich ja auch, glaube ich, immer so ein bisschen mitzugeben. Es ist alles sehr komplex und sehr vielschichtig, und man sollte sich die Mühe machen, auch so ein bisschen die verschiedenen Perspektiven auf die aktuelle Situation auch sich damit zu beschäftigen.
Auf jeden Fall. Folgt Adopt a Revolution. Auf Instagram seid ihr sehr aktiv. Ihr habt auch eine Homepage. Da schreibt ihr regelmäßig Blogs, habe ich gesehen. Das haue ich nochmal in die Shownotes. Ich bedanke mich fürs Zuhören. Bleibt weiterhin neugierig. Ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Tschüss.
Fragen an. Der Interview-Podcast mit Frank Göbel.